Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 162. Ja, Dienstagabend, kurz vor 9 Uhr, da bin ich wieder nach der Pause von letzter Woche. Und ich nehme am Dienstagabend übrigens mit mobilem Gerät auf, deswegen klinge ich vielleicht wieder ein bisschen wie Karl in der Kiste. Weil morgen am Mittwoch, ja, da ist einiges auf dem Zettel und einiges in Sachen Zukunft Waschsalon. Mehr will ich hier an dieser Stelle nicht verraten, weil man weiß ja nicht, wie der Tag morgen verläuft. Morgen Abend dann auch noch ein großes Family-Dinner. Und deshalb habe ich gedacht, ja, dann nimm mal heute Abend auf, du kannst ja nicht schon wieder eine Folge auffallen lassen. Ne? Dabei war ich gar nicht in Stuttgart letzte Woche. Auch im zweiten Anlauf hat das nicht geklappt. Beim ersten Anlauf hatte meine Frau Corona, ich hatte das ja erzählt. Und jetzt, ja, nur hatte eine unserer beiden Katzen einen, ich sag mal, nicht ganz serienmäßigen Auswurf vorne und hinten. Guten Appetit. Das kleine Wesen, sie heißt nicht umsonst Mini, wollten wir zum Tierarzt bringen. Das war bisher immer ein Job für zwei Personen. Und deshalb habe ich gesagt, nee, also ich bleibe hier. Ja, es hat aber auch nicht so geklappt wie geplant. Die kleine Dame war mal richtig auf Krawall gebürstet. Die sprang aus dem Stand 2 Meter hoch, als wir sie in die Kiste, in der sie 5 Minuten vorher noch gelegen hatte, legen wollten. Die machte ein Geschrei. Ich habe gedacht, wir drehen hier den nächsten Teil vom Exorzisten. Ich weiß gar nicht, wo diese Töne herkamen. Naja, sie ist dabei aber nur ängstlich. Sie ist nicht aggressiv oder sowas. Aber naja, das ist natürlich für alle Beteiligten maximaler Stress. Insbesondere für die Katze. Und dann haben wir das Unternehmen abgebrochen und gesehen, was können wir tun? Es endete damit, dass wir gestern am Montag Besuch von einem mobilen Tierarzt hatten. Und was soll ich sagen? Der war mal richtig klasse. Der war erfahren, der war gut, war sehr gründlich, sehr sorgsam und. Ja, das ist ein grundlegendes Gesundheitsproblem bei ihr. Die Kleine ist ja sowieso bei Futter sehr, ich sag mal, picky. Wettkonzept, wie der Name sagt, das vom Tierarzt, das kriegst du auch nur auf Rezept und so weiter. Wörtlich, kein Spruch. Naja, schauen wir mal. Naja, ich nehme jedenfalls nächste Woche zwischen den sogenannten Tagen, nämlich am 27. den nächsten Anlauf, meine Missouri Post aus Stuttgart abzuholen. So, zurück zum Hier und Jetzt. Es ist ja Dienstag, der 19. Dezember. Punsch, Glühwein, Lebkuchen. Nee, gibt's auch in der Weihnachtswoche nicht im Waschsalon. Mary kriegt nix. Und warum kriegt Mary nix? Ihr kennt das, früher war mehr Lametta. Hier ist momentan nur Regen, jede Menge, sagt Opa Hoppenstedt und fragte nach seinem Geschenk. Wo wir schon so besinnlich beisammensitzen, wenn ihr noch nach einem Weihnachtsgedicht sucht, auch da seid ihr bei den Hoppenstedts richtig. Genauer gesagt bei Dicky Hoppenstedt, der übrigens früher von einem Mädchen gespielt wurde. Zicke, zacke, Hühnerkacke, wer kennt es nicht? Und wer es jetzt wirklich nicht kennt und nicht weiß, wovon ich rede, Weihnachten bei den Hoppenstedts von Loriot. Findet ihr bei YouTube in der ARD-Mediathek, we call it a Klassiker, aber mal richtig. Ich war dieses Jahr übrigens nicht ein einziges Mal auf einem Weihnachtsmarkt. Und wenn ich mir das so ansehe, was Freunde und Bekannte so berichten und an Fotos posten, ich habe so gar nichts versäumt. Auch nicht für einen Eagles-Follower wie mich, Brotherly Schaf, Tush Push, brauche ich alles gar nicht, Push, Punsch, Glühwein. In diesem dusseligen Wortspiel ist genauso viel Wein oder Alkohol wie in den gleichnamigen Getränken, die man dort bekommen kann. Bekommen kann. Ja, wenn man nach 30 Minuten anstehen und Tusch-Push endlich bestellen kann und dann für den Gegenwert einer Hypothek in einem 0,2 Liter Becher irgendwas eingeschenkt bekommt. Das Pfand für die Becher erfordert dann eine weitere Hypothek. Kann ich gegebenenfalls auch mein Auto in Zahlung geben? Die Parkgebühren in der Innenstadt erfordern auch so schon eine Kreditaufnahme. Und deshalb fällt Weihnachten aus, ne? Am Ende des Geldes und Weihnachtsbadmüse ist noch so viel Monat übrig. Mary kriegt nix. Dabei ist das alles so unnötig. Ich meine, guckt euch mal diese Becher an. Die Getränke schmecken ungefähr so lecker wie das Wischwasser aus Santas Schlitten. Becher Pfand? Warum? Wer bitteschön möchte diese gestalterischen Ausgeburten der Hölle mitnehmen? Ja, die sind von verzweifelten Eskimos und Eskimösen, im Waschsalon wird heute gegendert, unter dem ewigen Eismund geklöppelt worden. Aber deshalb sehen die ja trotzdem aus, als wenn ich die nach 5 belgischen Starkbieren mit dem linken Fuß getöpfert hätte. Nachricht von Sam ist besetzt und so. Es ist ja, wie es ist. Ne? Kunst kommt von Köln, da bin ich raus. Und ich kriege dann bei so einem Besuch, ich habe das vor Jahren mal versucht, manchmal richtig schlechte Laune und kann dann auch die Klappe nicht halten. Ja, das tut ja auch nicht Not. Ne? Also warum soll ich andere mit meiner schlechten Laune belästigen und denen den Spaß verderben? Bleibe ich doch einfach zu Hause. Win-win für alle. Die können mir Wischwasser trinken, ich muss mir das alles nicht angucken. Und ja, aber wie gesagt, es ist Dienstag vor Christmas. Der wortwörtliche Budenzauber ist ja nun bald vorbei. Und wie immer gilt, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Wer es mag, dem wünsche ich viel Spaß. Ich verbringe die Vorweihnachtszeit lieber am Nakatomi Tower oder mit Kevin und den Duke-Brüdern. Schockgefrorener Orangensaft, Elefantensülze aus Kamerun und ich glaube, der Gorilla ist ganz schön geil. Ihr wisst, was ich meine. Runter vom Weihnachtsmarkt, rein in den Waschsalon. So. In der letzten Folge, ja, da habe ich mich etwas gehen lassen, ne, und es etwas lang werden lassen. Fast 2,5 Stunden. Hat jetzt möglicherweise nicht jedem gefallen. Das war ja schon sehr dicht dran an einer Geschichtsstunde. Und ich habe mir da mal die Statistiken angeguckt. Es haben nur knapp 50% bis zum Ende der knapp 2,5 Stunden durchgehalten. Aber die Folge ist in den Gesamtabrufzahlen unter den Top 5 gelandet. So, nun nicht eingebildet werden, Herrgott. Sollte ich jetzt ohne Gewehr Besserung geloben oder liegt es einfach daran, dass ihr auf dem Weihnachtsmarkt und Punsch, Glühwein oder irgendwie, was weiß ich, einen Gurkenwasser-Gin getrunken habt und danach die Folge einfach durchlaufen lassen? Man weiß es nicht. Weihnachtswoche also. Besinnlich. Nächstenliebe. Friedvoll. Leben im Stall. Und was da sonst noch so an Klischees gibt, ne? Und warum? Weil der Kalender es so will. Also ähnlich wie Karneval aus Sicht eines Norddeutschen. Spaß auf Kommando. Jetzt erzählt mir nichts hier von wegen Stall und Maria und ich sag nur unbefleckte Empfängnis, ne? Also, es ist ja wie es ist, muss ja, Kalender sagt das. Aber es gibt ja auch reichlich Menschen, die all diese Klischees ganz schnell vergessen und sich auch im Dezember wie in den anderen 48 Wochen des Jahres aufführen oder verhalten. Das ist ja grundsätzlich durchaus mal begrüßenswert. Man soll sich ja nicht verbiegen, sage ich immer. Nur ist dieses ganzjährige Verhalten dann mitunter ja bemerkenswert, im wahrsten Sinne des Wortes, weshalb ich mich in dieser Folge damit mal beschäftigen werde. Ja, meine Weihnachtspredigt. Man könnte auch sagen, Football is Family, aber das ist dann genauso passend oder unpassend, je nach Sichtweise. Ich hatte für diese Folge im Weihnachtssinne eigentlich, auf Anregung von Erik, von Geschenken sprechen wollen, also im weiteren Sinne. Ich hatte die zahlreichen Awards und Auszeichnungen im College Football auf dem Zettel. Die sind ja auch eine Art Geschenk, wenn auch hart verdient im Laufe der Regular Season. Aber wie das Leben so spielt, eins ergab das andere und ich hatte das Bedürfnis, mich mit einer ja durchaus aktuellen Situation zu befassen. Und ihr ahnt es, Opa Jogwasher plaudert jetzt erstmal wieder aus seinem Social Media Nähkästchen. Dazu springen wir zurück an den vorvergangenen Spieltag. Es begab sich in der Pfeilkopf-Spielstätte zu Kansas City, wo ein Bällefänger, Bälle, nicht der Fänger im Roggen, ne, das ist was anderes, wo ein Bällefänger bei einem Spielzug es ganz eilig hatte und der Ballübergabe vom Mittelmann an den Viertel zurück ein wenig räumlich vorgriff. Sprich, er stand da, wo er vor dem Schnapper durch den Center nicht stehen sollte. Dies wurde von seinem Viertel zurück grundsätzlich, aber auch gewissermaßen unwissentlich ob der Position im Raum-Zeitgefüge begrüßt, da es im Verlaufe des Spielzuges zum siegbringenden Erreichen des eiförmigen Spielgerätes der Endzone kam. Tja, denkste Bubbe. Nur sahen das die Nachfahren von Doc Brown, die gestreiften Hüter des Raum-Zeit-Kontinuums, nicht ganz so entspannt. Der Spielzug wurde annulliert und musste nach dem sträflich bedingten Raumverlust erneut angegangen werden. Dem Viertel zurück, Hint, der auf dem Kopf schon mal aussieht wie andere Leute im Schritt, dem gelang es nicht, das Spielgerät erneut in die Endzone zu bewegen. Und die Jungs von Wild Bill Cody und seinen Spießgesellen trugen den knappen Erfolg davon. Sehr zum Missfallen des Viertel zurück, Curly Krause. Der widmete sich gleich in einer, ich sag mal, sehr passionierten Ansprache an drei unterschiedliche Regelhüter und teilte ihnen sein Missfallen über, tja, die korrekte Regelauslegung mit. Am Ende kostete ihn das 50.000 Dollar, sein Hauptübungslager sogar 100.000 Dollar. Aber der laufende Mini-Pli, der kann die Summe angesichts seines 450 Millionen Dollar Vertrages wahrscheinlich verkraften, ohne dass er sich jetzt mit einem Hut singenderweise in den Kansas City Power and Light District setzen muss, damit er den Weihnachten auch in seiner bescheidenen 4.800 Square Feet, das sind um und bei 446 Quadratmeter, weiterhin wahlweise im durchaus großzügig bemessenen Swimmingpool baden kann. Oder er kann Putt-Putt auf seinem Par-3-Golfplatz spielen, direkt am Haus, ist sein eigener. Oder damit er nicht bei Kerzenlicht auf seinem Basketballcourt Bälle werfen muss. Oder dass er keinen Strom hat, wenn er seinen Glücksschlüppi waschen möchte. Ne? Oh. Aber ich bin da zuversichtlich. Das wird schon ein flottes Fest dabei bei Mahomi. Ihr kennt mich. Obi-Wan Mahomi, der geht mir schon mal mächtig aufs Gemächt. Wenn der da so am Rumheulen ist, Klappe immer ganz groß. Auch ganz groß, das muss man ihm ja lassen, wenn es nicht nach seinen Vorstellungen läuft. Die Futterluke ist ja nicht minder weit geöffnet, wenn er sich da, was weiß ich, peinlich berührt fühlt von den gegnerischen Horden der Verteidigung. Oder ich fand das jedenfalls an dem Spieltag maximal lächerlich, was mich zu einer Äußerung auf Twitter/X veranlasste. Mich dünkt, Obi-Wan Mahomi drückt das Stirnband, oder warum ist der so ungehalten? Abgeschlossen mit drei lachenden Emojis. Tja. Sichtweise, Geschmack und so. Daraufhin äußerte sich der User Timon. Wusste gar nicht, dass es unlustige Rentner in der NFL-Bubble gibt. Naja, überall muss es Opfer geben. Die tiefe Stimme ist wahrscheinlich völliger Blödsinn, denn ich bin mir nicht sicher, ob der Kamerad schon den Stimmbruch erreicht hat. Aber egal. Keine Ahnung, wie der meinen Tweet gefunden hatte. Wir folgen uns nicht gegenseitig. Hashtags hatte ich auch nicht genutzt, aber egal. Er muss dann beim Lesen meines Tweets mein, ich sag mal, knapp bemessenes User-Profil angeguckt haben, denn da steht außer Ort und Geburtsdatum gar nichts. Daher wohl der Ansatz mit dem Rentner, was ja auch nicht so ganz verkehrt ist, wenn wir mal ehrlich sind. Alkoholische Getränke bekomme ich in den USA in der Regel ohne Nachweis des Erreichens der 21 Jahre. Muss an meiner Frisur liegen. Offene Haare und so. Naja, eigentlich heißt es ja Don't Feed the Troll, aber das hatte ich momentär zeitgemäß, was weiß ich hatte es verdrängt. Antwortete, ich fand immerhin entspannt mit, siehst du, hast du doch auch etwas gelernt. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Ich ergänzte das 2 Minuten später mit einem weiteren Tweet, wobei ich bei dir in Großbuchstaben auf extrem wenig Luft im Helm tippe. Diese Vermutung wiederum wurde ausgelöst durch Betrachten seines Profils und seiner Tweets. Da fand ich, wenige Minuten alt, Carl Schäffers, du dummer Hurensohn, deine Frau wird gerade durchgef. Das F-Wort, ne? Die F-Bombe. Carl Schäffers, das war der Whitehead in der Partie. Und auch sonst waren da ähnlich gehaltvolle Kommentare von ihm. Zum Fußball, Bayern München, Stephen Curry und natürlich Obi-Wan Mahomi. Ich würde mal sagen, Erfolgsfan, ne? Macht ja nichts, kann ja mal passieren, jeder wie er möchte, also. Andere Menschen leben in Kansas. Mir war vorher schon seine wirklich bemerkenswerte Orthografie aufgefallen. Der Tweet zeigte mir aber, dass es hier wohl noch weit schlimmer um den vermutlich jungen Mann bestellt war. War da einer dem Berliner Sonnencenter entlaufen, weil ihn selbst da keiner verstanden hat? Ganze Sätze, das war da eher Mangelware in seinen Ergüssen. Hat er vielleicht mit der Zeichenbegrenzung auf Twitter/X nicht so ganz richtig verstanden? Er antwortete stiegerecht und knapp: Nö, alles gut. Es kam dann noch der Hinweis von Henrik, der mir riet, es nicht zu persönlich zu nehmen. Als Chiefs-Fan sei es aktuell etwas schwierig. Was soll ich denn sagen? Alles schick in Kelly Green in Philadelphia? Also, da wusste ich auch nicht mal was vom Seattle-Spiel gestern Abend. Aber ich nahm es auch gar nicht persönlich. Wie auch? Also zum einen, ganz Unrecht hat die olle Hupe ja nicht. 57 Jahre davon, über 35 Jahre im Football unterwegs. Da ist man in Augen so manchmal sicher ein Rentner. Das ist ja, wie es ist. Aber nun war mein Bedürfnis nach Bildung geweckt. Ich möchte mich ja auch in fortgeschrittenem Alter noch weiterbilden. Was redet der denn da immer von Opfer? Unglücklicher Messdiener, der am Sonntag immer die Kollekte einsammeln muss? Oder opfert er für seine von ihm so verehrten Teams oder Obi-Wan Mahomi jeden Sonntag bei Kerzenschein ein jungfräuliches Meerschwein? Oder speist er Affenhirn? Affenhirn. Ich muss den neuen Indiana Jones auf Disney noch gucken, fällt mir dabei auf. Also, ich bat um seine Definition von Opfer, damit ich Football Retter auch wüsste, wovon die Rede ist. An der Unterhaltung beteiligte sich noch jemand. Die beiden kannten sich offensichtlich. Auf den und sein Trolling hätte er sich bezogen. Ich könne weiteratmen. Großzügig. Wahrscheinlich auch wieder ein versteckter Hinweis auf mein Alter. Ich erkannte eine gewisse, ja, soll ich sagen, Systematik, oder tue ich dem offenbar sehr dünn angerührten Kollegen damit zu viel, spreche ich dem damit zu viel Fähigkeiten zu? Man weiß es nicht. Aber jetzt juckte es mich erst recht und ich sagte mir, den nehme ich jetzt in Manndeckung, ne? Ich mache jetzt Katsche Schwarzenbeck oder Dick Night Train Lane. Du weichst aus, schrieb ich. Ich kenne dich nicht und du hast mich als Opfer bezeichnet. Erklär doch bitte mal, du hast ja möglicherweise recht. Guck mir doch mal, ob er mir die Abseitsfalle läuft. Nee, das geistige Gleichgewicht wich weiter aus. Lass es gut sein. Warum? Nee, der Mann mit der Mütze, unser Bundes Helmut, der hat gesagt, Manndeckung, ich soll dranbleiben. Warum sollte ich? Schrieb ich. Du hast etwas kommentiert und ich möchte es verstehen. Und dann hat er mich überrascht. Tempo-Gegenstoß sozusagen. Über links draußen, Flügelzange, Play-Action-Pass. Da kamen dann tatsächlich mal zusammenhängende, richtige Sätze von dem bisher so leistungsschwachen Föhn. Du benimmst dich deinem Alter nicht entsprechend. Wer macht irgendwelche komischen Witze in dem Alter über einen Footballspieler und tweetet das? Erwähnte ich die beeindruckende Orthographie? Hört man die vielleicht? Egal. Der scheint wirklich böse jung zu sein. Darf der so spät am Sonntag noch Fernsehen gucken? Oder macht er das vielleicht heimlich unter der Bettdecke, damit Mutti das nicht mitbekommt? Weiß der, dass es Football schon länger als bei RAN gibt und dementsprechend auch Leute über 20? Und was entspricht überhaupt meinem Alter? Welches Verhalten? Frühstücksfernsehen, Fernsehgarten, Rommel am Kaffeetisch oder was? Mit meinem abschließenden Tweets habe ich dann offenbar inhaltlich überfordert oder er war einfach leid, mit alten Leuten sich zu unterhalten. Ich schrieb von wegen, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Sonst bist du ja selbst das Opfer deiner eigenen Ansagen. Und überhaupt, womit bin ich jetzt Opfer wovon? Ich mache solche Sprüche seit 35 plus Jahren. Als Spieler, Equipment Manager, vor allem als Equipment Manager. In Deutschland, USA und in meinem Podcast. Also immer und überall. Aber da kam nichts mehr. Ich vermute mal, sein Sprachspeicher für den Monat Dezember war erschöpft. So liest sich jedenfalls sein weiterer Twitter-Feed oder Geexe oder was weiß ich, wie das richtig heißt. Football, Fußball, Basketball und Videogames und auch da monothematisch zum Fußball. Naja, aber, und das ist dann der Zufall, wenige Tage später ein weiteres Beispiel, wenn auch nicht aus unmittelbar eigener Erfahrung. Es tobt ja regelrecht seit einiger Zeit die Diskussion um den 49ers Quarterback Brock Purdy. Moment. Der Frosch und so. Übrigens kein Bier. Trotz der Uhrzeit. Die Diskussion geht daran, ob das jetzt nicht nur ein System-Quarterback sei oder ob der das Zeug zum MVP hat. Da geht es immer wieder wirklich hoch her, habe ich festgestellt. Und besonders am vergangenen Mittwoch. Ich selbst habe das, wie gesagt, gar nicht so direkt mitbekommen. Ich war mit Carsten und Butch Dickens bei TAS zum Fotoshooting. Carsten hat ja das ein oder andere auf Instagram gepostet. Insgesamt ist mir auch in letzter Konsequenz nicht ganz klar, welche Akteure da welche Position aus welchen Gründen einnehmen. Es gab jedenfalls wohl Pro und Contra und es wurde recht schnell, sagen wir mal, leidenschaftlich. Leidenschaft, die Leidenschaft. Sprich, es wurde ungemütlich. Ich kann auch diese Leidenschaft, wie auch immer geartet, diese ganze Diskussion, ich kann das nicht nachvollziehen. Bestehen da familiäre Bindungen, Verhältnisse, damit man sich so im Für und Wider engagiert? Bringt der MVP-Titel auf den Platz, wo es bekanntlich zählt, irgendeinen Vorteil? Hat man damit eine Beirunde in den Playoffs oder Heimrecht, im Super Bowl? Oder welchen Sinn macht ein Einzeltitel generell in einer Mannschaftssportart, wo alle 11 Beteiligten wie bei einem Zahnrad ineinander greifen müssen, um überhaupt zum Erfolg zu kommen. Fragen über Fragen. Das 49ers Empire Germany hat zu dem Themenkomplex Purdy for MVP eine recht umfangreiche Analyse eingestellt, also ins Netz eingestellt. Aber auch da schieden sich die Geister, obwohl das wirklich sachlich, fachlich, ausführlich vorgetragen wurde. Es störte sich der ein oder andere an der Passage, in der der Autor die Experten in USA und Deutschland miteinander verglich. Seiner Ansicht nach liege der Vorteil auf der anderen Seite des Atlantik alleine schon am Einkommen der US-Experten. Da die ihre Analysen berufsmäßig machen, hätten die auch einfach mehr Zeit dafür. In Deutschland gäbe es quasi keinen Experten, der sich intensiv mit dem Tape der Top-NFL-Quarterbacks oder dem All-22-Tape beschäftigt. Das würde sich auch überdeutlich in der Bewertung, in der unterschiedlichen Bewertung der MVP-Diskussion abzeichnen. Laut dem Autor würden US-Experten anders als bei uns Brock Purdy ganz klar in die MVP-Diskussion einbeziehen. Und wenn man sich die genannten Tapes regelmäßig ansehen würde, bestünde darin auch kein Zweifel. Ja, nun gut. Da fühlte sich aber wohl so mancher deutscher Experte, von denen es offensichtlich deutlich mehr gibt, als ich es auch nur ahnte, persönlich angesprochen und angegriffen. Das muss dann auch wieder zu Krawall und Remi Demi geführt haben. Woraufhin das Empire ergänzte, ob des Aufruhrs, sie fügten ein Disclaimer, eine Klarstellung hinzu. In der hieß es unter anderem: Wir möchten an dieser Stelle daher um Entschuldigung bitten. Es war nicht unsere Intention, Content Creator, TikToker oder andere Experten herabzuwürdigen. Es tut uns leid, falls dieser Eindruck aufgrund der unreflektiert und missverständlich gewählten Worte unsererseits bereits entstanden sein sollte. Yippie-ki-yay, Mother! Schweinebacke. Das habe ich ziemlich abgefeiert. Denn wer genau liest, wird da einen doch kleinen, aber klaren Seitenhieb erkennen können. Stichwort TikTok, da kann einer seinen Namen tanzen. Ja gut, in die Kategorie würde ich jetzt auch meinen eben erwähnten, beschriebenen Twitter-Freund einordnen. Und das bringt mich zum eigentlichen Punkt. Sender und Empfänger, die zwei Seiten einer Medaille. Zuvor aber, bevor ich da jetzt näher einsteige, noch die fachlich unqualifizierte Meinung eures Jogwashers zum Thema MVP. All diese Experten rund um den Globus geben letztlich nur ihre persönliche Meinung wieder. Zahlen, Statistiken etc. Die lassen ja je nach Ansatz und persönlicher Motivation, die lassen sich unterschiedlich interpretieren und auch auslegen. Das traue ich mir auch zu. Deswegen rede ich jetzt darüber. Ne? Todseriges Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit. Naja gut, also ein bisschen besser würde ich mich da schon einordnen wollen, aber auch das ist sicher Ansichtssache. Anyway, here we go. MVP. Dann fängt ja schon an mit der Definition des Begriffes MVP. Most Valuable Player. Also wörtlich übersetzt würde ich sagen, wertvollster Spieler. Oder ist damit bester Spieler gemeint? Und wo? In seinem Team? In der gesamten Liga? Wie definiert sich wertvoll? Macht er das ganze Team besser? Überragt seine Leistung auf seiner Position die seiner Positionskollegen aller anderen 31 Teams? Wenn man sich mal die letzten 21 MVPs ansieht, fällt auf, dass der Spieler in der Mannschaft mit der besten Bilanz meist auch oder auch immer den Titel gewonnen hat. In den letzten 17 Jahren hat 13 Mal ein Spieler aus dem Team mit der besten Bilanz diese Auszeichnung gewonnen. Also man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass man sehr gute Chancen hat, den Preis zu bekommen, wenn man der, ich sag mal, Signalgeber des Teams mit der besten Bilanz ist. Das soll jetzt nicht heißen, dass diese 21 Mann das nicht verdient hätten oder diese 13 in 17 Jahren. Aber vielleicht wird die Auszeichnung in Wirklichkeit nicht als für den wertvollsten vergeben. Denn wenn das der Fall wäre, gäbe es ja keinen Grund, warum ein Spieler aus einem anderen Team nicht den Preis gewinnen sollte. So scheint es wie eine Auszeichnung für den besten oder wertvollsten Quarterback. Die Auszeichnung kann legitimiert werden, indem man neben den Mannschaftsergebnissen weitere Indikatoren in den Bewertungsprozess mit einbezieht. Also die optimale Kombination aus Wert und Fähigkeiten eines Spielers. Yards, Touchdowns, Interceptions, Passer Rating und so weiter. Aber wie gesagt, diese Kriterien und Zahlen sind unterschiedlich interpretierbar. ist ein Quarterback besser, wenn er zwar sehr effizient ist, aber dies in erster Linie mit einem Kurzpassspiel erreicht? Ist, ich sag mal, Mr. Longbomb nicht besser, weil er aufgrund seiner Fernsicht eine bessere Übersicht zeigt? Sind mehr Yards und mehr Touchdowns bei weniger geworfenen Bällen gleichbedeutend mit Qualität? Heutzutage ist die NFL eine passlastige Geschichte. Das sieht man auch an den, ich sag mal, schwindenden Gehältern und dem nachlassenden Interesse an Running Backs und den gestiegenen Einsatz von Tight Ends als Passempfänger in der gesamten Liga und jetzt nicht nur bei, was weiß ich, Dallas und den 49ers oder bevor er verletzt war, Baltimore Ravens. Die durchschnittliche Anzahl der geworfenen Pässe pro Spiel lag 1979 bei 29,0. In den letzten 40 Jahren ist die Zahl, ihr könnt es euch denken, stetig gestiegen und 2020 lag der Schnitt bei 35,2 Pässen pro Spiel. In der Saison 1979 warf nur ein einziger Quarterback für 4000 Yards und der ist in der Hall of Fame gelandet. Dan Fouts, San Diego Chargers. Inzwischen, tja, also 4000 Yards, das ist jetzt nicht mal mehr die außergewöhnliche Leistung. Immer noch bemerkenswert, aber. Und ich sag mal, es wird noch schlimmer. Mit dem Aufkommen von NFL Next Gen Stats, also den Next Generation Statistiken, das war übrigens im Jahr 2015, mit Hilfe AMS, das ist, gehört zu dem großen Buchversender, also der inzwischen alles Mögliche versendet, außer Bücher so ungefähr. Da sind dann weitere Werte in die Bewertung der Quarterbacks mit eingeflossen. Denn man nutzt jetzt Chips in den Schulterpolstern der Spieler, um Tracking-Daten über Bewegung und so weiter zu sammeln. Und diese neuen Werte sind jetzt zum Beispiel Triple T, Zeit bis zum Wurf, Time to Throw. Das misst die durchschnittliche Zeit, die vom Zeitpunkt der Snap bis zum Wurf bei jedem Passversuch vergeht. Sacks werden dabei ausgeschlossen. Ein anderer Wert, CAY, Completed Air Yards. Das sind die Yards bei einem Passversuch in dem Moment, in dem der Ball im Verhältnis zur Line of Scrimmage gefangen wird. Also vom Passer zum Receiver. Und diese Yards, die werden bis in den hinteren Teil, bis zum Ende des Spielfeldes, hinteren Teil der Endzone gemessen, um auch wirklich die tatsächliche Tiefe des Passes besser berechnen zu können. Also da ist nicht an der Goal-Line Schluss. Ja, da hat sich einer richtig einen Kopf gemacht. Ein weiterer Punkt, nicht der letzte, aber ich will es dann damit mal gut sein. Aggressivität in Prozent. Grob gesagt, die Anzahl der Passversuche eines Quarterbacks sind eine enge Deckung. Enge Deckung, wenn der Gegenspieler ein oder weniger Yard entfernt vom Ballreceiver ist. Ja, wie gesagt, ich will das jetzt nicht bis in die letzte Ziffer durchdeklinieren, aber was mich persönlich zum Football gebracht hat und mich nach wie vor am Football so fasziniert, ist die Tatsache, dass es der ultimative Mannschaftssport ist. Keiner kann ohne den anderen. All diese eben genannten Werte, wie kommen die denn zustande? Was nützt es mir denn, wenn der Quarterback den Ball auf 100 Yards durch ein Nadelöhr zimmern kann? Wenn der Running Back eine 40-Yard-Zeit unter, was weiß ich, 3 Sekunden läuft auf einem Bein. Der Offensive-Liner pumpt 700 Pfund amerikanisch mit einem Arm. Der Linebacker hat einen Vertical Jump von 8 Fuß. Confabulations, was nützt dir das denn? Wenn die O-Line dem Quarterback nicht die Zeit zum Pass verschafft oder dem Running Back nicht das Gap öffnet, die Wide Receiver Butter an den Handschuhen haben und die Pässe fallen lassen und so weiter, dann nützen mir all diese hervorragenden Einzelleistungen gar nichts. Ich kann die Leistung nicht erbringen ohne die Hilfe der anderen. Warum sollte also ein Quarterback der MVP sein? Warum nicht der Left Tackle oder der Right Tackle, der keinen Sack zulässt, der ihm diese Zeit verschafft? Oder meinetwegen ein Center, der immer zielgenau snappt oder Philadelphia, der entscheidende Mann beim Quarterback Sneak, beim Tush Push ist? Warum nicht der Running Back? Der muss ja eigentlich ein dreiköpfiges Wesen sein, ein Tripleheader, ein Läufer, ein Passempfänger oder ein Blocker. Und von der Defense will ich gar nicht erst anfangen. Also, Obi-Wan Mahomi, der sieht zwar auf dem Kopf immer noch genauso beschissen aus wie letztes Jahr und hat auch immer noch die gleiche Kermit-Stimme. Letztes Jahr war er MVP, deswegen komme ich wieder auf ihn. Aber der wirft immer noch ein geniales Brot. Nur leider stehen ihm in dieser Saison vergleichsweise nur Big Jim-Puppen ohne Hände zur Verfügung. Sein persönlicher Wert, jetzt nicht in Zahlen gemessen, ist unverändert, aber in dieser Mannschaftssportart nutzt ihm das nur begrenzt. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ich auf handlose Big Jim-Puppen komme, das war mal eine Trophäe für einen unserer Tight Ends bei den Stormann Vikings, nicht für mich. Aber der Junge war mit beeindruckenden Körpermaßen ausgestattet, also echter Modellathlet und kam aus einem Bundesliga-Verein, aber zeigte irgendwie wenig Neigung, die in seine Richtung geworfenen Pässe zu fangen. Und deswegen haben wir uns damals eine Big Jim-Puppe besorgt, mit einer Gartenschere die Hände abgeschnitten und dann bekam er die Handlosen Award. Ja, zurück zum Thema. Also, was ich damit sagen will, bleibt ruhig, was diese ganze MVP-Diskussion anbelangt. Das ist ja alles relativ und es ist unterm Strich nice to have. Denn außer dem Sterum, den ich regelmäßig abstauben sollte, bringt mir das im heimischen Regal oder bringt mir das nur was fürs heimische Regal. Und wie gesagt, vor dem einen sin Uhl ist dem anderen sin Nachtigall, ne? Wer das nicht verstanden hat, könnt ihr googeln. Habt ihr was zu tun über die Feiertage? Nun noch mal zum eigentlichen Gedanken meiner heutigen Folge. Nämlich die, die darüber so eifrig diskutieren. Zum einen die beiden Seiten der Medaille. Zum einen ist da die Seite derer, die über den Football hierzulande, ich sag mal, öffentlich berichten. Sei es in Form von Blogs, Podcasts, in Printmedien, Online-Medien, allgemeiner Art oder auch in Fachzeitschriften, auf Twitch, auf YouTube, im Radio oder sogar im Fernsehen. Da findet man schon ein sehr breites Spektrum. Leute, die sich mit Öffentlichkeitsarbeit in ihren unterschiedlichen Formen im Rahmen ihres Studiums befasst haben oder ehemalige Spieler, ehemalige Coaches. Da gibt es auch Fans, die ihr Hobby auf ein höheres Level heben und nicht mehr nur sozusagen passiv konsumieren möchten, sondern sich aktiv in die, es fällt mir schwer, sogenannte Community einbringen. Ich habe ja so meine Probleme mit dem Begriff Community. Ne? Das erinnert mich immer an Kommune, Kommune 1, die 68er. Uschi Obermeier, aber auch Vorläufer für die Rote Armee-Fraktion. Aber ihr kennt das. Schräge Gedankengänge gehören hier dazu wie das Vorwaschprogramm. Ist nichts Neues. Fällt das jetzt schon unter Querdenker? Habe ich was von Die Erde ist eine Scheibe gesagt? Dünnes Eis, ich gehe mal weiter. Also zurück zu denen, die sich öffentlich mit dem Football beschäftigen. Das eben genannte Spektrum reicht dann sogar bis zu Leuten, die sich in erster Linie mit Equipment beschäftigen oder Wäsche. Also da ist so ziemlich alles vertreten, auch altersmäßig. Reicht es von den 20ern bis knapp Mitte 60. Hinweis, das bin ich nicht, noch nicht. So unterschiedlich das Alter, so unterschiedlich auch die Erfahrung mit dem Football. Ehemalige, mitunter alte Aktive auf nationaler und internationaler europäischer Ebene. Oder Erfahrung im College oder sogar der NFL. Oder sie haben aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung sogar eine ganze eigene kommerzielle Liga gegründet. Aber auch Leute, denen sozusagen der, ich sag mal, Stallgeruch fehlt. Also sprich, die unabhängig vom Spielniveau nie selbst mal einen Dive oder Slant gelaufen sind und niemals das durchaus zweifelhafte Vergnügen der Bekanntschaft mit einem Blindbacker oder Blindside-Tackle gemacht haben. Also die, ich sag mal, ausschließlich theoretisch unterwegs sind. Auf der anderen Seite, auf der Seite der, ich nenne es mal, Konsumenten, ist das Spektrum ganz genauso breit gefächert. Da gibt es Leute, die sich seit Jahren, seit Jahrzehnten mit dem Stoff und mit dem Sport beschäftigen, auf ganz unterschiedliche Weise dazugekommen sind. Sie waren vielleicht mal für ein Jahr im Austausch in den USA. Sie sind vielleicht mal zu Freunden mit auf die grüne Wiese geschleppt worden und haben so das erste Mal Berührung mit dem Football gehabt. Oder, und ich glaube, das ist die Masse, sie sind über das Fernsehen zum Football gekommen. Sind mit der NFL damit gleich auf dem höchsten Niveau eingestiegen und haben auch deshalb vielleicht außerhalb dieses Mediums wenig bis gar keine Berührung mit dem hiesigen Football gehabt. Ihr kennt das, NFL-Hype versus Football-Hype. Auch hier ist vom Windelpupser bis zum Senioren alles dabei. Und auch hier findet man jede Menge Fachwissen. Subjektiv und objektiv. Also, das ist insgesamt eine ganz gemischte Truppe und ich muss noch was trinken, wie im richtigen Leben. Also das Trinken als auch die Mischung dieser Gruppe, Truppe. Wie im richtigen Leben, ne? Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Charaktere und Persönlichkeiten. Was weiß ich, Introvertierte, Extrovertierte, laut und leise Menschen mit starkem Geltungsbedürfnis oder eher ich-bezogen oder ausschließlich im Sinne der Sache unterwegs, leidenschaftlich veranlagt oder sachlich bis nüchtern analytisch. Diese Vielfalt und diese Unterschiede, die sind aber weder neu noch etwas Football-Spezifisches. Wir sind, blödes Beispiel, aber hier Klischee, wir sind ein Fußballland. Einwohnerzahl aktuell 84.482.000. Gefühlt sind das alle Fußball-Bundestrainer. Anwesende ausgenommen, ich nicht. Und die wissen auch alles und meist auch besser. Das bin ich dann wiederum. Und die kommen mit Werner Hansch, Bela Reti oder was weiß ich, wie die heute alle heißen oder auch hießen, nicht immer klar. Aber auch das ist ja Teil der ganzen Geschichte. Wenn ich mich als Vortragender, sage ich mal, an die Öffentlichkeit begebe, muss ich mir bewusst sein, dass meine Persönlichkeit, meine Art und Weise, mein Stil nicht überall ankommt. Da kommt dann schon mal der Einwurf, man solle sich bitte altersgerecht verhalten, was immer das auch sein mag. Da weht mitunter ein starker Wind von vorne. Ich erwähnte es zuvor, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Wer darauf hofft, ungeteilte Zustimmung zu finden, ja, der sollte sich besser einem homogeneren Publikum zuwenden, also beispielsweise seinen Haustieren. Erwähnte ich, dass wir zwei Katzen haben? Oder einer Funko-Pop-Sammlung. Da gibt es zwar weniger Applaus, aber auch garantiert keinen Widerspruch und schon gar keine Zornesröte. Die hiesige Football-Bubble, die schreibt sich ja gerne eine ganz eigene Kultur und Umgang miteinander auf die Fahne. Ihr ahnt, was jetzt kommt. Wer hier regelmäßig im Waschsalon zuhört, weiß, dass ich bei Football is Family zu starkem Hautausschlag neige, weil ich das in seiner Pauschalität für Blödsinn halte. Ich habe das Verhalten innerhalb der US-Staaten ja schon einmal hier in einer Folge zum Thema gehabt. Davon sind wir glücklicherweise noch weit entfernt, was meiner Meinung nach aber auch daran liegt, dass es hierzulande eben kein Heimteam gibt. Hier sitzt immer eine bunt gemischte Schar von allen 32 Teams beieinander. War jetzt gerade in Frankfurt doch auch wieder so. Und gerade bei solchen Live-Besuchen sorgt das für ein mehr oder weniger freudiges Miteinander. In den USA, wo es alleine 17 Regular Season Games gibt, da werden die Probleme des Alltags, der sozialen Probleme, die Rassenkonflikte, die werden da viel eher mit ins Stadion genommen. Und dann kommt da obendrauf noch Alkohol, und zwar von leichtem Industriebier, Bud Light und wie sie alle heißen, bis wirklich harter Alkohol wie Whisky. Das verstehe ich den ganzen Tag nicht, aber sei es drum. Möglicherweise ist diese Problematik, diese Situation vergleichbar mit dem hiesigen Fußball, aber da ich mich damit wirklich so gar nicht auskenne, ist das nicht mehr als ein Bauchgefühl und bitte nicht zu hoch zu bewerten. Dieses eben beschriebene wohlige Gefühl des gemeinsamen Interesses, das zeigt sich, ja, wie gesagt, in erster Linie bei Live-Besuchen oder bei Watch-Partys. Außerhalb davon wird der Football in Deutschland jetzt, ich sag mal, immer öfter vom Alltag eingeholt. Vielleicht ist das auch ein negativer Nebeneffekt der steigenden Popularität. Da sind jetzt immer mehr Menschen dabei. Seit 2015, ihr wisst es, ist die NFL regelmäßig im Free-TV zu sehen. Seitdem ist die NFL-Kommune gewachsen, beträchtlich. Ich persönlich bin ja schon lange der Ansicht, kein Geheimnis. Insofern fand ich das Editorial der aktuellen Touchdown 24 interessant. Da wird das auch angesprochen. Eher ein NFL, denn ein Football-Hype. Ihr kennt meinen Standpunkt. Nur weil am Wochenende und an welchem Tag die da inzwischen bolzen, beim HSV, St. Pauli, Bayern, Dortmund, was weiß ich, nur weil da die Hütte voll ist, sind ja all diese Zuschauer nicht am Montag darauf, selbst auf dem Bolzplatz zu finden. Und genauso ist es mit dem Football. Das Spielverständnis dieser Fangemeinde, reicht dabei von, was weiß ich, 11 Freunde sollt ihr sein, bis zur Diskussion, inwieweit die Wishbone-Formation gegenüber der Eye-Formation oder dem Push-Tush einen Vorteil bei Short Yardage bietet. Oder ob die Annexion von Puerto Rico aus dem Film Little Giants Erfolg in der NFL haben könnte. Ich spoiler mal. Ja, alles schon da gewesen. Woche 15, 2011. Carolina Panthers gegen die Houston Texans. Nicht Football. Fullback Richie Brockell konnte die Kirsche ohne jeglichen Kontakt mit der Defense in die Endzone tragen. Aber auch das ist meiner Meinung nach völlig natürlich und soll auch keinerlei Wertung darstellen. Ich zum Beispiel, ich persönlich lege großen Wert darauf, nicht mit einem Coach verwechselt zu werden. Ich treibe mich zwar seit, was weiß ich, 35 Jahren im Football herum, aber das allein ist ja noch keine Qualifikation. Nur wo man einen Fehler immer wieder macht, wird es davon ja nicht richtiger. Man muss wissen, was man kann und muss genauso wichtig oder genauso wichtig ist zu wissen, was man nicht kann. Das ist bei so manchem Coach hier und auch das, was ich drüben in Missouri in den Summercamps und so erleben durfte, nicht immer der Fall. Schuster, bleib bei deinen Leisten, stay in your lane. Aber das glaubt man nicht. Das hält mich natürlich nicht davon ab, hier auch mal den Schlaumeier zu machen, ne? Ob das jetzt immer so qualifiziert ist, sicher diskussionswürdig. Aber ob jetzt der olle Jogwasher, der studierte Journalist, der mittlerweile etwas vergesslich ehemalige Rote Baron, der Ex-NFL-Spieler, Ex-Coach und Commissioner oder der Wäschewart, wir alle geben unsere individuelle Sichtweise auf den Sport zum Besten. Alle gemeinsam wollen wir unser mehr oder weniger vorhandenes Fachwissen in unterhaltsamer Form zum Besten geben. Let me entertain you. Das soll ja keine stumpfe Fortbildung oder Vorlesung mit anschließender Wissensabfrage sein. Ne? Wenn der Leser, der Zuschauer oder Zuhörer dabei etwas für sich mitnehmen kann, was zu einem besseren Verständnis, Seherlebnis oder auch nur zur Unterhaltung beiträgt, dann hat der jeweils Vortragende nicht alles falsch gemacht, würde ich mal behaupten. Den jeweiligen Mehrwert muss dann jeder für sich selber beurteilen. Dabei dürfen wir aber auch eins nicht vergessen. Alle gemeinsam. Das ist alles auch wieder mal Geschmackssache. Der eine findet den sehr emotionalen Kommentar unterhaltsam, der nächste den Kuss auf den Augeslang toll. Ein weiterer möchte lieber eine fundierte Analyse des Matchups oder des Spielzuges lesen, hören oder sehen. Dass einem dabei nicht jeder der Herrschaften, der Protagonisten gefällt, man inhaltlich auch nicht immer auf einer Linie ist, ja, das ist in meinen Augen eigentlich selbstverständlich. Wir sind unterschiedliche Charaktere. Wie gesagt, alles wie im richtigen Leben. Man hat auch hier die Wahl. Muss ja nicht einschalten. Lesen, anklicken, zuhören. Ein und derselbe Spielzug, die können ganz unterschiedlich beurteilt werden. Der offensiv orientierte Coach sieht das anders als der defensiv orientierte. Der Freund des Passspiels wertet das anders als der Verfechter des Laufspiels. Und selbst innerhalb des Laufspiels, innerhalb dieser Kategorie, gibt es hier unterschiedliche Philosophien. Old School Hard Nose nach dem Motto 3 Yards and a Cloud of Dust oder Laufspiel mit Option, End Around, Fake hier, Schnippen, Dip auf 1. Alles und jeder hat seine Daseinsberechtigung, sei es nur die subjektive Insellösung. Und ich lege jetzt noch eine Scheibe Weisheit obendrauf. Ich bin in Geberlaune. Man darf sich dabei niemals selbst zu wichtig nehmen. Egal, ob man jetzt derjenige ist, der sein Wissen in der ein oder anderen genannten Darstellungsform weitergibt oder als Konsument. Man muss akzeptieren, dass es unterschiedliche Qualifikationsgrade und Sichtweisen gibt. Dass es da draußen vielleicht Leute gibt, die wirklich wissen, wovon sie sprechen. Ihr kennt den Spruch, Wissen ist Macht, ich weiß nicht, macht nichts. Man muss sich das vielleicht auch mal selber eingestehen. Ja, das ist oftmals leichter gesagt als getan, weil man sich vielleicht in seinem eigenen Umfeld, in seiner eigenen subjektiven Ansicht bislang immer bestätigt sah und nun plötzlich von einem, ja, Experten, sogenannten Experten, mit einer ganz anderen Sichtweise konfrontiert wird. Da fallen möglicherweise Weltbilder zusammen. Und das Ganze dennoch in einer Art, mit der man vielleicht so ganz und gar nicht klarkommt. Ich habe das so gemeint, du hast das so verstanden. Das gibt einem aber nicht das Recht, den wilden Max zu machen und sich da möglicherweise im Tod zu vergreifen. Und wie gesagt, das gilt für beide Seiten. Umgekehrt sollte man sich aber auch als Experte oder wie immer man sich selbst nennt oder sieht, nicht als die einzig wahre Instanz sehen und auch offen für Kritik sein, wenn sie denn ordentlich vorgetragen wurde. Es gibt immer unterschiedliche Ansichten, denn wir reden ja hier immer noch nur von Sport. Das sind keine unumstößlichen Erkenntnisse und Fakten der Naturwissenschaft. Nicht mal, dass man bei einem ersten Versuch grundsätzlich immer 10 Yards vor sich hat, ist in Stein gemeißelt. Also die Eagles, die haben dank eines ganz bestimmten Spielzuges zurzeit eher erst nur 9 vor sich. Aber auch das ist, ne, diskussionswürdig. Man kann so ziemlich alles diskutieren. Und dann, wie gesagt, muss man gegebenenfalls auch akzeptieren, dass man nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Agree to disagree. Aber das muss ich ja auch dann, wenn ich nicht einer Meinung bin, muss ich das meinem Gegenüber ja auch nicht um die Ohren hauen. Ich will jetzt hier gar nicht erst den Naseweis geben, dass die Dose will ich nicht aufmachen, von wegen dieser weit verbreitete Irrtum, dass das Internet ein rechtsfreier Raum ist. Ich bin mir sehr sicher, ihr wisst, was ich meine. Aber nun mal ein bisschen konkreter. Es hieß, die Profis in den USA, die sind aufgrund ihres Profistatuses, haben die mehr Möglichkeiten und sind da deshalb besser qualifiziert. I agree to disagree. Das versammelte Personal bei ESPN, Fox, NBC, CBS Sports, um jetzt nur mal die großen TV-Fabriken zu nennen, die sind ja nicht aufgrund ihrer ausgeübten Funktion automatisch qualifiziert. Wenn ich da irgendeinen Titel auf meiner Visitenkarte habe, ist das nicht gleichbedeutend mit personifizierter Weisheit. Also mein Busfahrer kann Busfahrer sein, aber er ballert trotzdem jedes Mal gegen den Kannstein, wenn er in die Haltestelle fährt. Been there, done that. Also nicht das Busfahren, aber von wegen Titel oder Dienstgrad gleich Qualifikation. Ihr ahnt, wo es hingeht. Meine erste dahingehende Lektion in meinem Leben war eine Oliv und die war lebensbestimmt, 1985. Getreu dem blöden Spruch, er war Berufssoldat und seine Frau hatte auch nichts gelernt, aber das nur am Rande. Oder er war Oberstleutnant und seine Frau hatte auch nichts gelernt. Als erstes fällt mir in Sachen fragwürdiger Qualifikation in den USA ein gewisser Urban Meyer ein. Ja, der war zwar einerseits als Coach, ich sag mal, durchaus erfolgreich, aber wie wir inzwischen wissen, war das ja alles andere als perfekt und alles lange nicht so ganz astrein. Und mit Erwachsenen auf Profilevel, ihr könnt ja mal an Jacksonville nachfragen, konnte der so überhaupt nichts anfangen. Aber dafür weiß er einiges von Lapdance in der Kneipe. Dieser Urban Meyer, der darf jetzt jeden College-Samstag bei Fox Sports auftreten und wird auch noch entsprechend hofiert. Oder ESPN, Stephen A. Smith. Der zeichnet sich in, ich sag mal, erster Linie durch seine Abneigung gegenüber den Dallas Cowboys und dann durch eine unglaublich große Klappe aus. Anderes Beispiel: Ein ehemaliger Kicker tritt täglich im Wife-Beater-Shirt, im Unterhemd auf und bekommt dafür von ESPN über den Zeitraum von 5 Jahren 85 Millionen Dollar. Wie bitte? Da laufen also jede Menge Ex-Spieler rum, Ex-Coaches, deren Qualifikation sich genau auf das beschränkt. Sie haben am Spielbetrieb teilgenommen, unabhängig davon, wie erfolgreich. Ja, zugegeben, das qualifiziert sie schon auf eine gewisse Weise. Ihr kennt die Zahlen. Sie gehören damit zu den 0,016% der jedes Jahr draftfähigen College-Footballer, die dann auch tatsächlich gedraftet werden. Und wie der erfahrene Hard Knocks-Zuschauer weiß, ist das auch noch keine Garantie. Nur 30% der gedrafteten Spieler schaffen es letztlich in einen NFL-Kader. Ja, das sind alles Profis im Sinne von, die haben den Tag beruflich nichts anderes zu tun. Nichts anderes zu tun, als sich mit Sport zu befassen, mit Gamefilmen gucken, mit All-22-Filmen, mit Analysen von Spielern, Coaches, Systemen. Und die Crème de la Crème, die tanzt dann gleich auf mehreren Hochzeiten, sprich, die ist in unterschiedlichen Sportarten unterwegs. Für mich ist einer der, wenn nicht der Großmeister dieser Disziplin, Jim Nance. Der ist seit den 80ern für die CBS unterwegs, für NFL, College Basketball, NBA und PGA Tour, also Profigolf, auf allerhöchstem Niveau. Aber was soll ich sagen? Auch solche Größen sind vor Kritik nicht gefeit, weil ja, in den Augen einiger, mit der doch keine Ahnung. Auch hierzulande sehen wir ja gerade, wie schwierig der Spagat als Kommentator unterschiedlicher Sportarten ist. Fußball, Handball, Basketball, Football. Und dann noch Unterhaltungsfernsehen, da muss man auch als hauptberuflich Tätiger ganz schön ran, was nicht immer gelingt. Diese Vielseitigkeit, genauso ja, wie die langjährige Tätigkeit, ja, das qualifiziert einen in diesem speziellen Falle, ihr wisst wahrscheinlich, von wem ich rede, jetzt auch nicht unbedingt dazu, den allgemeinen gültigen Kompass in allen möglichen Gesellschaftsfragen zu geben. Stay in your lane, würde ich mal sagen. Man darf sich, wie gesagt, selbst nicht zu wichtig nehmen, denn ansonsten läuft man wirklich Gefahr, da die eigene Glaubwürdigkeit zu unterlaufen. Ja, das fällt mir als winzig kleiner, als mikrokleiner Podcaster sicher einfacher zu sagen, als ein über viele Jahre tätiger und auch durchaus erfolgreicher TV-Mann. Aber wie gesagt, letztlich ist auch das Ansichtssache, wenn es denn schmeckt. Zurück in die USA. Wie gesagt, nur weil die Herrschaften das dort drüben beruflich machen und eine gewisse Qualifikation mitbringen, ist das, was die da von sich geben, für mich trotzdem nicht die allgemeingültige Wahrheit. Da hat ja auch jeder eine gewisse Rolle zu spielen, denn es müssen ja vor allem jede Menge Inhalte produziert werden. Was da den ganzen Tag alleine im Fernsehen läuft, spontan, fahren wir einmal allein bei ESPN diverse, ja, mehr oder weniger tägliche Talk- oder Talking-Shows ein. First and Ten, Around the Horn, ESPN First Take, Pardon the Interruption, Outside the Lines Sunday, Get Up. Von den ganzen Pre- und Post-Game-Day-Shows ganz zu schweigen. Mit dem NFL Network gibt es jetzt obendrein noch einen 24-Stunden-Sender, der sich nur mit der NFL beschäftigt. Und da gibt es Sendungen wie Good Morning Football, Game Day, Game Day Final, The Insiders, NFL Fantasy Live. Fantasy ist ja inzwischen, also ich habe das früher gespielt, das ist ja inzwischen eine eigene Industrie geworden. NFL Total Access und wie sie alle heißen, genauso bei den anderen Sendern, NBC, CBS Sports. Die müssen alle Content produzieren, die müssen alle Sendezeit füllen. Und am besten oder am auffälligsten ist sowas auf einem Montag nach einem NFL-Game Day. Die reden alle von denselben Spielen, aber jeder muss ja seine eigene individuelle Sichtweise liefern. Denn das ist ja die Daseinsberechtigung. Nicht nur der Show, sondern jedes Einzelnen und jeder Einzelnen. Da muss ich mich von meinem linken und rechten Nachbarn im Studio unterscheiden. Das jeweilige Showkonzept muss unterschiedlich sein. Denn ansonsten, ehrlich gesagt, bräuchte man ja nur ein, zwei Sendungen in Dauerschleife. Also, da drüben ist lange nicht alles Gold, was immer so schön glänzt. Da gibt es mitunter sogar einiges, was ich, ja, persönliche Sichtweise an Zeit- und Ressourcenverschwendung grenzt. Also spontan fällt da mein Gedanke auf Undisputed, auf Fox. Feste Größe seit der ersten Folge 2016 und Host ist der für mich unsäglich und stark polarisierende Skip Bayless. Jeweils mit unterschiedlichen Partnern. Stichwort Partner, der langjährigste und prominenteste Partner war der ehemalige Broncos Tight End Shannon Sharpe. Der hat allerdings auch die Faxen dick gehabt und die Show im Juni verlassen. Diese Show polarisiert ganz bewusst. So grenzt man sich nämlich vom Wettbewerb ab. Und die Quote, tja, die lag mit Sharpe bei durchschnittlich 154.000 Zuschauern, dümpelt aktuell bei 120.000. Zum Vergleich, First Take mit große Klappe Stephen A. Smith, die erreichen zurzeit durchschnittlich 554.000 Zuschauer, Zahlen von letzter Woche. So oder so, das ist vergleichsweise Sparten-TV. Denn ein NFL-Spiel verfolgen in den USA durchschnittlich 17,5 Millionen Zuschauer. Gut, der Sportmedienmarkt oder der Sportmedienmarkt in 2023 war großen Veränderungen unterworfen. Das ist aber Thema einer Folge, ja, wahrscheinlich im Januar. Also, da wird viel erzählt um des Erzählens willen. Viel geredet, ohne teilweise wirklich etwas zu sagen. Deshalb, das ist nicht automatisch der heilige Gral des Sportjournalismus, die ultimative Wissensquelle. Allein ESPN hat in diesem Sommer einiges an Kompetenz entlassen. Unter den letzten 20 Namen findet man unter anderem Jeff Van Gundy, Keyshawn Johnson, Susie Colbert, Todd McShay und Steve Young. Jeff Van Gundy, der saß als NBA-Analyst seit 2007 unter anderem bei 17 NBA-Finals für ESPN am Mikro. War für mich ein Grund einzuschalten. Susie Colbert war ja auch mal Thema in meiner Damen in den Medien-Folge. Die ist seit 38 Jahren in der Sportberichterstattung unterwegs. 27 Jahre davon bei ESPN. Todd McShay, der fing 1998 nach seinem Studio als Intern bei der Firma War Room als Draft-Analyst an. Die Firma wurde, das am Rande, mittlerweile von ESPN aufgekauft und euch bekannt unter Scouts Incorporation. McShay war dann in der gleichen Funktion als Draft-Analyst seit 2006 bei ESPN tätig. Und die sind nun alle vom Hof gejagt worden. Ja, dafür ist jetzt sicherlich nicht irgendein Dominospieler aus dem benachbarten Park vor die Kamera gezerrt worden, aber manchmal definiert oder ist Teil der Qualifikation auch Zeit, in der man etwas macht. Anders ausgedrückt, Erfahrung. Aber ja, das mag alles auch an einer sich verändernden Zielgruppe und der Art von Medienkonsum geschuldet sein. Früher, da war SportsCenter in den USA die Infoquelle überhaupt, auch im TV. Heutzutage Internet, lineares Fernsehen, stark rückläufig. On Demand, Stream on the Go, aufs Handy, aufs Tablet, die News auf die Smartwatch. Infos 24/7 über Instagram, Twitter, X, Twitch, YouTube, was weiß ich. Bestes Beispiel für diese Entwicklung ist Rich Eisen. Fakt am Rande, wenn ich sehe, dass der 3 Jahre jünger ist als ich, sagt mir das einiges über den Stress als Mann vor der Kamera. Egal. Rich Eisen war von 96 bis 2003 bei ESPN vor allem Moderator von SportsCenter. Als 2003 das NFL Network auf Sendung ging, wechselte er dorthin und ist seitdem Moderator verschiedener Pre-Game-, Halbzeit- und Postgame-Shows. Und seit 2014 moderiert er zusätzlich seine eigene tägliche Sportradiosendung, die Rich Eisen Show. Die läuft jeden Tag von 12 bis 15 Uhr Westküstenzeit. Gibt's auf YouTube, gibt's als Podcast und. Ich persönlich bin großer Fan von dieser Show. Rich Eisen gefällt mir in dieser Show, in seiner eigenen Show auch am besten, denn da hat er inhaltlich, ja, ich sag mal, lange Leine von seinem Arbeitgeber, letztlich die NFL. In den NFL-Network-Shows ist er dagegen deutlich zurückhaltender unterwegs. Und da haben wir ja auch da wieder ein Beispiel aus der Praxis für die Praxis. Die Informationen, die ich bei der Rich Eisen Show erhalte, die könnte ich genauso aus zig anderen Quellen erhalten. Aber die Art der Aufbereitung hier spricht mich sehr an. Eisens Meinungsbild deckt sich weitestgehend mit meinem eigenen. Sprich, ich bewege mich in einer oder mit meiner Informationsbeschaffung in so einer Art Bubble, in so einer Art Blase. Subjektiv empfinde ich fast alles, was er sagt, als richtig, weil es sich eben mit meinen Ansichten deckt. Aber ist es deshalb allgemeingültig oder auch nur richtig? Nur weil wir beiden uns einig sind sozusagen? Sicher nicht. Aber deshalb muss ich jetzt auch nicht auf Sancho Panza machen und gegen Windmühlen dieser Welt kämpfen und dabei schon gar nicht ausfallend werden, das aller Welt mitteilen und Andersgläubige wie der einst bei der Inquisition zum vermeintlichen Licht führen. Der geneigte Literat wird sich jetzt fragen, warum Sancho Panza und nicht Don Quixote. Panza kann man auch als Pansen oder Bauch, Wanst verstehen. Ne? Und da fühle ich mich als Vollathlet in der Halbliterklasse ja schon wieder angesprochen. Es ist ja, wie es ist. Also, die Zielgruppen im Football verändert sich.
in den USA wie auch hierzulande. Gefühlt schreibt hier in letzter Zeit Everybody and His Brother Bücher zum Thema Football, mitunter ohne jemals vor Ort gewesen zu sein oder mit den in dem Buch behandelten Personen persönlich gesprochen zu haben. Da bin ich verständnismäßig raus. Da bin ich auch kein guter Diskussionspartner. Vor allem, wenn es sich um noch lebende Personen handelt. Was soll das? Ich schreibe ja auch nicht über, was weiß ich, Gregor Gysi oder Lothar Matthäus. Aber es muss ja Verlage geben, die sich von diesen Publikationen Erfolg und letztlich Umsatz versprechen und das deshalb umsetzen. Was weiß ich schon. Die Zielgruppe wird ja jünger und vielschichtiger, habe ich ja gerade selber gesagt. Und wieder auf der anderen Seite des Atlantik, die NFL, die hat erkannt, dass der bisherige Erfolg in heimischen Gefilden, Stichwort 17,5 Millionen Zuschauerschnitt, allein schon aus biologischen Gründen nicht ewig unverändert bleiben wird. Die Zielgruppe altert, die Sehgewohnheiten, Stichwort lineares Fernsehen, ändern sich. Also, das ist ja auch ein Grund für die starke Internationalisierung mit Spielen quer über den Globus. Das müssen neue Zielgruppen her und nix for the love of the game, Football is Family. Neue Einnahmequellen, live und vor der Glotze, Stichwort The Zone, die das übrigens außerhalb Deutschlands schon seit 2017 unter anderem in Kanada für die NFL machen. Neue Zielgruppen müssen entsprechend angesprochen werden. Wir sehen das hierzulande bei den Übertragungen von RAN und jetzt RTL. Im Detail eine ja unterschiedliche Herangehensweise. Locker lässt sich bei dem anderen, etwas seriöser, zumindest in der Klamotte, bei dem anderen. Auch hier gilt wieder Geschmackssache. Da sind die Diskussionen ja auch, sagen wir mal, nicht uninteressant. Mich persönlich bekommst du damit zum Beispiel gar nicht vor dem Fernseher, aber deshalb muss ich die Herrschaften im Studio, den Sender oder alle die, die das gut finden, ja nicht über meine vermeintlich einzig korrekte Sichtweise belehren. Schnauze, Herrgott. Auch hier muss ich mich damit nicht irgendwelcher Liebkosung im Stile eines Gangster-Rappers oder schlimmer bedienen. Leben und leben lassen. Anderes Beispiel, die Fachzeitschrift Touchdown 24. Die hat ihr Redaktionspersonal gerade rund erneuert. Aus der Zielgruppe für die Zielgruppe und damit auch altersgerechter. Hab das gerade noch mal nach Rücksprache mit der Chefredaktion abgeklärt. Wobei, altersgerecht, da gibt es vielleicht demnächst die Ausnahme von der Regel. Das könnte sich anders entwickeln. Mehr kann ich, will ich dazu jetzt nicht sagen. Ich arbeite jedenfalls vorsorglich schon mal an meiner Orthografie, ne? Kann ja nie schaden. So etwas Ähnliches im Bereich Printmedium hat man in den USA auch versucht. Sports Illustrated, der Grand Daddy der Sportzeitschriften. Erstmals erschien im August 1954. Das war die erste Zeitschrift mit einer Auflage von über einer Million. Die wurde zweimal mit dem National Magazine Award for General Excellence ausgezeichnet. Ich selbst hatte die Sports Illustrated von meinem ersten USA-Besuch 1988 bis letztes Jahr im Abo. Mittlerweile nur noch die digitalen Inhalte, also gar nicht mal das Magazin, sondern die Webseite. Von denen steht ja auch einiges an Büchern im Regal. Egal, diese Sports Illustrated, die hat zurzeit reichlich Trouble, reichlich Ärger. Man hat das mit der Zeitenwende da drüben etwas, ja, wörtlich genommen oder falsch verstanden. Denn da erschienen zuletzt Artikel, die von künstlicher Intelligenz, KI, verfasst und zwecks Verschleierung fiktiven Autoren zugeschrieben wurden. Domo Arigato, Mr. Roboto, Styx, fällt mir dabei ein. Die Anschuldigungen tauchten erstmals in einem Untersuchungsbericht von Futurism, einer Nachrichtenseite für Wissenschaft und Technologie, auf. In einem Bericht vom 27. November wurde behauptet, dass Sports Illustrated kommerzielle Artikel unter dem Namen von nicht existierenden Autoren mit von KI generierten Profilbildern veröffentlichen würde. Eines dieser gefälschten Profile war das von Sora Tanaka, die als Produktrezensentin beschrieben wurde. Ups. Die Arena Group, Herausgeber von Sports Illustrated, die wies die Vorwürfe erstmal zurück und erklärte, dass es sich bei den Artikeln um lizenzierte Inhalte von Advan Commerce, einem Drittanbieter von Inhalten, handeln würde. Advan wiederum versicherte der Arena Group, dass die Artikel von Menschen unter Pseudonym geschrieben wurden, um so deren Privatsphäre schützen zu können. Genau. Wenig später räumte die Arena Group ein, dass die Verwendung von Pseudonymen eine inakzeptable Praxis sei und entfernte die AdOne-Inhalte, während sie anfing, eine interne Untersuchung einzuleiten. Und man beendete kurz darauf auch die Partnerschaft mit AdOne Commerce. Ihr könnt euch vorstellen, der Skandal hat zu erheblichen Veränderungen in der Führung der Arena Group geführt. Am 12. Dezember, Merry Christmas, gab das Unternehmen die Entlassung von CEO Ross Levinson bekannt. Offiziell hieß es, um damit die operative Effizienz und die Einnahmen zu verbessern. Der Nachfolger kriegt kein Gehalt, oder wie muss ich mir das vorstellen? Naja, das Unternehmen hatte in der Vorwoche auch noch schon drei andere Führungskräfte entlassen, denn die Enthüllungen, die haben natürlich jetzt Bedenken hinsichtlich der zunehmenden Rolle der KI in den digitalen Medien und ihrer möglichen Auswirkungen auf journalistische Standards und Fehlinformationen grundsätzlich geweckt. Im, ich sag mal, gewerkschaftsstarken Amerika meldet sich auch gleich die entsprechende Redaktions- oder Redakteursgewerkschaft mit den Worten: Wir sind entsetzt über die Anschuldigungen. Wenn sie wahr sind, verletzten diese Praktiken alles, was wir über Journalismus glauben. Tja, inzwischen hat sich herausgestellt, es ist wirklich so. Kritiker argumentieren, dass KI-generierte Inhaltsfarmen die Integrität und die Transparenz der Medien untergraben könnten. Wer füttert womit diese KI, stellt sich immer wieder die Frage. Befürworter entgegnen, dass die Technologie menschliche Journalisten ergänzen und damit die Kosten senken könne. Naja, also wenn sie die Kosten senken können, wird da humanes Personal, Human Personnel abgebaut, würde ich mal sagen. Ne? Naja, aber es bleiben eben ethische Fragen zur Namensnennung und Offenlegung ungeklärt. Und diese Kontroverse um Sports Illustrated, die findet parallel zum zunehmenden Einsatz von KI in anderen Redaktionen statt. Verlage wie BuzzFeed, die haben mit dem Einsatz von KI-Tools zur Produktion von beispielsweise ihrem wöchentlichen Rätsel experimentiert. Und wenn hochkarätige Medienmarken künstliche Intelligenz einsetzen, um Nachrichtenartikel zu generieren und Identitäten von Mitarbeitern zu fälschen, tja, da ist natürlich, da fragt man sich schon, ob das alles so ganz richtig ist, ne? Denn während sich diese künstliche Intelligenztechnologie in ja, rasantem Tempo weiterentwickelt, hat der Skandal um Sports Illustrated gezeigt, es braucht erstmal, und zwar dringend, Branchenrichtlinien für den akzeptablen Einsatz im Journalismus. Das richtige Gleichgewicht zwischen Innovation und Integrität gilt es zu finden. Das kann sich durchaus als schwierig erweisen, denn das öffentliche Vertrauen in die Medienorganisationen der Zukunft, das wird jetzt geprägt. Fake News und so weiter. Denn dieser Skandal, das ist gleichzeitig eine deutliche Warnung für die Medienbranche. Er erinnert daran, dass das Vertrauen der Eckpfeiler des Journalismus ist und dass jeder Versuch, die Öffentlichkeit zu täuschen oder in die Irre zu führen, letztlich zu Schäden und zum Verlust der Glaubwürdigkeit führen wird. Tja, und das ist auch sozusagen das Fazit meiner heutigen Folge. Gegenseitiges Vertrauen, gegenseitiger Respekt, das ist für mich von grundsätzlicher Bedeutung. Andere Meinungen, andere Qualifikationen akzeptieren, auch wenn es nicht der eigenen Ansicht oder dem eigenen Geschmack entspricht. Und sich dabei weder als sozusagen Produzent von Inhalten noch als Konsument derselben zu wichtig nehmen. Natürlich soll, ja sogar muss, sachliche Kritik vorgebracht werden. Nur so kann man besser werden. Aber diese sollte im Idealfall ebenso respektiert, angenommen und dann weiter sachlich diskutiert werden. Das Gegenteil von gut ist nicht immer schlecht, oft ist es auch gut gemeint. Und manchmal gilt auch die gute und zugleich fürchterliche Erkenntnis, es verliegt auch mal an einem selbst. Muss man aushalten können, diese Wahrheit. Es ist ja, wie es ist. Ihr wisst doch, wenn ich mit dem Zeiger auf einen anderen zeige, zeigen drei Finger auf mich. So, das war sozusagen meine Weihnachtsbotschaft oder Predigt. Darauf nimm Punsch, du dusselige Kuh. Nee, natürlich nicht. Ein Bier würde ich jetzt gerne nehmen. Denn da hat mich ja Haben mich ja schon einige von euch zu Weihnachten entsprechend beglückt. Da bekam ich heute gleich Doppelpost. Benjamin zum Beispiel hat mir eine Flasche Hirsch-Jahrgangsbier 2023 Weizen-Eisbock zukommen lassen. Limitierte Stückzahl. Handabfüllung in stilgerechter Champagnerflasche. Die habe ich erstmal kalt gelegt, damit die sich beruhigt vom Transport. Die kam nämlich aus dem tiefen Süden. Oder zweites Paket heute von Marc und Katrin, die mir biersinnliche Grüße in Form einer Bad Center Retro-Box samt vier Bieren haben zukommen lassen. Vielen, vielen Dank. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch schöne Weihnachtstage. Ob besinnlich oder als beinharte Bagaluden-Wienacht, im Kreise der Familie, von Freunden oder was es da sonst noch so für Formen gibt, jeder wie er mag. Aber denkt dran, auch an der Weihnachtstafel gilt, nicht streiten, wenn es sich vermeiden lässt. Gegebenenfalls einfach wegatmen, wenn Tante Hilde die MVP-Diskussion mit euch erörtern möchte. Ihr wisst doch, es kann nur einen geben. Ja, Russell Nash. Also, nächste Woche, bevor ich nach Stuttgart juckel, gibt's einen Jahresrückblick im Waschsalon. Persönlich und im Allgemeinen. In diesem Sinne, Merry Christmas, Happy Christmas. Moin, moin.